Ob nach Ibiza, Barcelona oder Alicante oder lieber skandinavischer Lifestyle? Kopenhagen wartet. Schneller, einfacher, freundlicher. Salzburg-Airport.com. Der beste Start für deine Reise.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Streit um Sparpläne im Gesundheitssystem. 4 Tote bei Unfall auf A2 in Niederösterreich. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. Die Ärztekammer läuft Sturm gegen die Einsparwünsche der österreichischen Gesundheitskasse. Diese solle ihr Milliardenloch selbst aufarbeiten, so die Ärztekammer. ÖGK-Chef Peter MacDonald hatte wegen des gewaltigen Minus auch einen Solidarbeitrag der Ärzte verlangt. Veronika Mauler berichtet.
Im Gesundheitssystem zu sparen sei nicht mehr möglich. Wir sind schon am Limit, sagt Nagme-Kammerlejan Schmidt, die Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer.
In der Gesundheit zu sparen ist die größte Katastrophe, die uns passieren kann. Und von Leistungseinschränkungen zu reden ist auch ein großes Desaster, denn unsere Kolleginnen und Kollegen und auch die Patientinnen und Patienten sind total verunsichert.
Um teure Spitalsaufenthalte zu vermeiden, müsse endlich in den niedergelassenen Bereich investiert werden. Der Obmann der österreichischen Gesundheitskasse, Peter MacDonald, sagt, das tue man bereits.
Aber wir müssen natürlich auch in einer Solidargemeinschaft mit den gemeinsamen Geldern unserer Versicherten schauen, dass wir die besten Leistungen für sie herausholen.
Es gehe etwa darum, CT und MR-Doppeluntersuchungen zu reduzieren, so MacDonald. Dafür brauche es aber mehr als 5 Minuten Zeit pro Patient, kontert Kammerlejan Schmidt. Nach Ostern soll es Gespräche geben.
Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer könnte bald einen neuen Job haben. Laut dem Kurier hat Finanzminister Markus Marterbauer, SPÖ, Nehammer für einen Posten im Direktorium der Europäischen Investitionsbank nominiert. Deren Führungsgremium wird von den EU-Mitgliedsländern beschickt. Und gerade jetzt liegt das Nominierungsrecht wieder bei Österreich. 4 Frauen aus der Ukraine sind heute früh bei einem Unfall auf der Südautobahn im Bezirk Neunkirchen ums Leben gekommen. Ein Kleinbus ist auf einen LKW aufgefahren. Mehr von Werner Fetz.
Gegen 6.30 Uhr ereignet sich die Kollision. Nach aktuellem Stand kommt der in Spanien zugelassene Sattelschlepper mit Fahrer und Beifahrer aus Peru von einem Parkplatz auf den Beschleunigungsstreifen und eben zurück auf die Autobahn. Der Kleinbus, in dem ein Mann und 7 Frauen aus der Ukraine sind, prallt hinten gegen das Schwerfahrzeug. Warum? Das sollen die Ermittlungen der Polizei klären. Aktuell werden Fahrer und Beifahrer des LKW einvernommen, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager.
Da erwarten wir uns die ersten Hinweise. Bei diesen ukrainischen Staatsbürgern wird die Einvernahme sicher auf sich warten lassen, weil sie ja wirklich schwer verletzt sind und in verschiedene Krankenhäuser in Niederösterreich und Burgenland eingeliefert worden sind. Den ersten Spuren zufolge nehmen wir mal an, dass es hier wirklich ein Auffahrunfall war.
Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz, die Autobahn bis in die Vormittagsstunden gesperrt.
Auf Island ist am Vormittag erneut der Vulkan auf der Halbinsel Reykjanes ausgebrochen. Aufnahmen zeigen, wie Lava aus einem rund 500 Meter langen Riss in der Erdoberfläche sprudelt. Das bei Touristen beliebte Geothermalbad Blaue Lagune sowie der Fischerort Grindavik wurden bereits evakuiert. Es ist der 8. Ausbruch in weniger als 1,5 Jahren. Das waren die Nachrichten mit Anna Schmeikal und jetzt zum Wetter.
Weiterhin überwiegen die Wolken und speziell entlang der Nordalpen kann es noch etwas regnen, ab etwa 1000 Meter schneien. Sonst gibt es höchstens einzelne Schauer, zum Teil sehr lebhaften Nordostwind und ab und zu auch Sonnenfenster. Länger sonnig bleibt es in Vorarlberg. Dazu hat es derzeit nur 1 Grad im spätwinterlichen Barossee bis 12 Grad im Tulnerfeld. Morgen dann etwas milder und nach Westen zu sonnig, meist aber noch einmal wechselhaft. Dann setzt sich vorübergehend Hochdruckwetter durch, bevor am Wochenende aber schon der nächste Kaltlufteinbruch folgt. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
13.04 Uhr ist das gleich. Hier ist die Radio Salzburg Verkehrsinformation mit einer aktuellen Meldung für die B1. Die Wiener Straße, der Umfahrungstunnel Hendorf, ist in beiden Richtungen wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird durch das Ortsgebiet umgeleitet. Diese Arbeiten dauern noch bis Freitagnachmittag um 15 Uhr. Ebenfalls gearbeitet bis Freitag wird auf der B168 der Mittersiller Straße bei Schüttorf. Dort gibt es eine Sperre wegen Bauarbeiten. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Und Autobahn A8 bei Rohrdorf ist wegen Arbeiten an einer Brücke in beiden Richtungen nur eine Fahrspur frei. Dort gibt es Verzögerungen in beiden Richtungen, brauchen Sie etwa 15 Minuten länger als gewohnt. Wir wünschen weiterhin gute Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Grüß Gott und Mahlzeit bei einer Radio Salzburg Mittagszeit, in der sich heute passenderweise zu dieser Stunde alles ums Wirtshaus dreht. Oder besser gesagt eigentlich um den zunehmenden Schwund bei genau diesen Wirtshäusern in Österreich. Mitte der 80er Jahre hat es in Österreich rund 15.000 Wirtshäuser gegeben. Fast zwei Drittel dieser Betriebe existieren heute nicht mehr. Man geht von ungefähr 5.500 aus, die es noch tatsächlich gibt. Das Thema ist an und für sich nicht neu. Die Gründe liegen ja auch relativ klar auf dem Tisch. Nur Lösungen gibt es keine. Viele rufen nach der Politik, damit dann auch nach dem Steuerzahler. Der soll Geld geben, um notleidenden Wirten unter die Arme zu greifen. Wir reden heute drüber. Warum gehen Sie nicht mehr ins Wirtshaus? Gibt es aus Sicht der Gäste vielleicht sogar gute Gründe, sich kulinarisch anderswo zu versorgen? Heute können Sie den Wirten einmal die Meinung sagen, was sich eventuell ändern sollte. Oder ist der Wandel in der heimischen Gastronomie ganz generell unaufhaltsam und das klassische Wirtshaus vielleicht ein Ding der Vergangenheit? Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter Mittagszeit @uf.at.
Und wir haben uns wie immer fachkundige Gäste zu diesem Thema ins Radio Salzburg Mittagszeitstudio eingeladen. Ich begrüße bei mir hier im Studio in Salzburg den Salzburger Wirtesprecher Ernst Büringer. Herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Mahlzeit, danke für die Einladung.
Und über Leitung zugeschaltet ist mir aus Wien Herr Martin Reischauer von der Wiener Kulinarius Gruppe. Man muss das erklären, das ist eine Firma, die sieht sich als Dienstleister und eine Art Unternehmensberatung speziell für den Bereich Gastronomie und Hotellerie. Man verspricht da Lösungen zum Beispiel beim Unternehmensaufbau oder der Sanierung von gastronomischen Betrieben. Herzlich willkommen, Herr Reischauer, in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Mahlzeit aus Wien. Dankeschön.
Ich fange gleich einmal mit der Definition an bei dem Ernst Büringer bei mir im Studio. Der kommt ja buchstäblich aus der Hölle, so heißt nämlich sein Gasthaus, sein Wirtshaus. Ja, und da sind wir schon bei der Frage, was ist denn eigentlich aus Sicht des Wirtesprechers wirklich ein richtiges Wirtshaus?
Es definiert sie aus meiner Sicht relativ einfach. Es sollte oder es ist ein Kommunikationszentrum im Land, im ländlichen Bereich natürlich, ganz klar. Ein Kommunikationszentrum, wo man zusammenkommt, wo man kastelt, wo man einen Stammtisch hat oder mehrere Stammtische hat, wo man mal schnell vorbeischauen kann auf ein Bier, wo es eher gemütlich runtergeht, nicht zu hoch gestochen und eigentlich die typisch österreichische klassische Küche angeboten werden soll, aber vielleicht natürlich überhaupt kein Thema, modern interpretiert, das ist nicht das Thema, aber es geht jetzt nicht um Chinesisch oder Japanisch oder gar Pizza oder sonstige Sachen, sondern einfach ein Schnitzel, ein Gulasch, ein Beischel und ein Bockhändl von mir aus. Ja.
Also das ist dann auch schon die Abgrenzung zu allen anderen Arten von Restaurant, von Gastronomie, wo es vielleicht in erster Linie mehr um das Essen an und für sich geht, das ist zwar auch wichtig im Wirtshaus, aber eben nicht nur.
Ja, ganz richtig. Also beim Wirtshaus ist natürlich auch, sind die Stammtische, und Stammtische sind meistens nach einer Sportveranstaltung, nach einem Training oder auch die Musik, sofern sie nicht ins Vereinsheim gingen. Das ist die Geschichte hat man natürlich dort auch und die essen in der Regel man überhaupt nur Kleinigkeiten und da wird auch nur getrunken und nur geplaudert und sich ausgetauscht und von mir aus auch gestritten.
Thema Vereinsheime, das sprechen wir dann noch gesondert an, weil das ist natürlich eins, auch in der Gastronomie, es ist angesprochen worden, der Sportverein, die Musik, die Feuerwehr, was auch immer es da gibt, da reden wir dann nachher noch ein bisschen genauer drüber. Es gibt halt auch, aber schon so ein bisschen was wie dieses alte Bonmot, wo man sagt, Wirtshaus heißt halt auch deshalb Wirtshaus, weil es sich vor allem um den Wirt dreht. Ist das so?
Ja, das ist, es kommt aus früheren Zeiten immer so. Der Wirt sollte immer vor Ort sein oder muss vor Ort sein, um eine Ansprechperson für die Gäste zu geben. Redner, weil ich in der Regel auch diskutiert auch mit. Das ist richtig. Das geht halt in der heutigen Zeit aufgrund der mannigfaltigen Aufgaben, die ein Wirt hat, nicht mehr immer. Bei mir selber, ich bin zwar vor Ort, aber ich bin bei Gott nicht jeden Tag im Restaurant, also im Wirtshaus vorne. Ich habe jetzt sehr viel Büroarbeiten zu erledigen. Das braucht man eh nicht breit treten, was da schon alles zu machen ist. Früher war es natürlich schon so, wenn ich meinen Vater anschaue, der ist von der Früh bis auf Nacht im Wirtshaus gestanden und ist bei den Gästen beigesessen. Das kann man nicht mehr leisten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Martin Reischauer von der Wiener Kulinarius Gruppe, Sie beraten ganz speziell gastronomische Betriebe, auch im Bereich der Hotellerie. Hotellerie heute nicht unser Thema, sondern wirklich das Thema Gastronomie. Was sind denn üblicherweise so die Schwierigkeiten, die Probleme, mit denen Wirte sich an Beratungsunternehmen wie zum Beispiel das Ihre wenden? Was kommt da so? Was sind da so die Dinge, die Sie dann quasi mitlösen sollen?
Naja, zuerst also kurz, Herr Zeiser. Wir natürlich im österreichischen Kontext zu sehen, gerade auf Salzburg, aber auch in Wern, es ist natürlich ein Unterschied zwischen Stadt und Land, ein ganz großer. Aber die Probleme sind sehr ähnlich und die Herausforderungen an sich. Wir sehen es oft, es sind unglaublich hohe Betriebskosten. Da reden wir Personalkosten, da reden wir Energiekosten, aber auch dringende Investitionen, die nötig sind, von Betriebsanlagen etc., die in die Jahre gekommen sind vielleicht. Wir sehen Probleme, dass die Nachfolge nicht gefunden wird, dass die Pensionen anstehen und sich entweder die eigene in der Familie keiner findet oder auch keine Nachfolge sich finden lässt. Da versuchen wir einfach weiterhin zu unterstützen. Mhm. Gerade auch zum Beispiel in diesen Aspekten von leerstehenden Wirtshäusern und Lokalen versuchen wir aktiv, dass wir diese Anlagen, diese Lokale vermitteln, um die richtigen Nachfolger zu finden. Mhm.
Oft wird auch gesagt, dass die Leute schlicht und einfach nicht mehr so häufig ins Wirtshaus gehen, dass sozusagen die Gästezahlen auch sinken und zurückgehen. Ist das auch ein reales Problem?
Es kommt darauf an. Wenn wir jetzt vom klassischen Wirtshaus reden, sehen wir einfach darum, dass die Leute teilweise weniger werden. Da reden wir von natürlich auch einer Landflucht. Es sind einfach weniger Leute in den Ortschaften an sich selbst. Ja. Die Leute machen den Besuch im Wirtshaus zu einem Event und es ist nicht mehr Alltag. Also ich selber bin Oberösterreicher und auch eben lange Zeit in Salzburg aufgewachsen, zur Schule gegangen damals. Und da war der Stammtisch einfach ein Fixum. Ja, da haben wir uns am Mittwoch zum Wochenteil getroffen bei einem Wirten. Ja. Und wie der Herr Thüringer schon richtig gesagt hat, da geht es darum, um das Gespräch, um den Streit, um die Diskussion, aber natürlich auch um die Gastronomie dahinter, ums gute Essen, ums gute Trinken.
Und da hat sich natürlich einiges verändert. Da reden wir gleich noch drüber, was sich da verändert hat. Ich glaube, Stadt-Land-Thema ist ein ganz wichtiges, weil natürlich sich da die Szenen auch ein bisschen unterscheiden. Wir haben inzwischen einen Anrufer in der Leitung, nämlich den Herrn Theodor Seebacher aus Sitzenheim. Herzlich willkommen in der Radio Salzburg Mittagszeit, Herr Seebacher.
Grüße Gott. Zu diesem Thema hätte ich einen guten Vorschlag. Mhm. Ist teilweise schon angesprochen worden, das Land Salzburg besitzt einige Lokale im Land Salzburg, zum Beispiel Rieb, Ranip, das Sportzentrum. Da fehlt sich einen Pächter mehr, weil die Miete oder der Bach zu hoch ist. Warum gibt man nicht die eigenen Lokalitäten aus Land Salzburg, die Lokale frei oder beziehungsweise mit ganz wenig Pächter zur Selbsterhaltung? Sie bekommen dann nicht die Steuern. Es wird gedrungen, wir gehen die Jahrzehnte schon durch die Turnen und Sport um, aber nein, es ist zugesperrt, weil einfach das nicht zum Erhalten ist. Also Lokale gibt es viele in Salzburg, was dem Land Salzburg gehören. Mhm. Ihr könnt da mit gutem Beispiel vorangehen, dann kriegen sie eine Steuern, Bier betrunken und so weiter. Dann brauchen wir die Initiative gehen. Mhm. Das würde mal da, was wir da mal anfangen.
Alles klar. Dankeschön, Herr Seebacher. Dankeschön. Danke. Für Ihren Anruf, liebe Grüße nach Sitzenheim. Kosten, Pacht, ähnliches mehr, Ernst Büringer. Das ist jetzt auch schon zuerst angesprochen worden von Martin Reischauer. Das ist etwas, was offenbar sehr viele Betriebe beschäftigt. Die Kosten, das setzt sich aus vielen Bereichen zusammen. Personal haben wir gesagt, Energie ist angesprochen worden, aber natürlich auch Pacht. Was für einen Anteil haben denn aus Ihrer Sicht die sozusagen die Immobilienbesitzer, die denen das Lokal gehört, egal ob das jetzt eine öffentliche oder eine private Einrichtung ist, was für einen Anteil haben die mit ihren auch Pachtforderungen an dem Wirtshaus sterben?
Naja, einen sehr großen Anteil ist. Man muss natürlich anzeigen dazu, das Land Salzburg besitzt einige, sage jetzt einmal, Gastroimmobilien. Die meisten gehören den Gemeinden. Mhm. Natürlich ist es so, dass die Pachtforderungen teilweise aus meiner Sicht völlig überzogen sind und in Wahrheit nicht zum Erwirtschaften sind oder nicht mehr zum Erwirtschaften sind, weil jeder Verpächter sagt natürlich, ich möchte das Maximale herausholen. Und wenn man sich jetzt die Medienberichte anhört und wenn man auch die politischen Darstellungen sich anhört, geht's ja der Gastro wahnsinnig gut. Also wir haben ja Nächtigungen, wir haben ja Umsatz ohne Ende, man kriegt in kein Restaurant oder Wirtshaus einen Tisch ohne Reservieren. Das sind alles Sachen, die hören sich gut an, die müssen es wahrscheinlich auch sagen, dass sie selber gut dastehen. Die Realität schaut komplett anders aus. Ja? Wenn ich die Pacht, und das hat mein Vater schon gesagt, das war so eine Grundregel, wenn du die Pacht nicht in 2 Tagen umsetzen kannst, dann ist das Wirtshaus oder das Pachtobjekt unrentabel. Von mir aus noch am 3. Tag. Und da sind wir mittlerweile weit entfernt davon. Kommt dazu, dass wir jetzt noch Personalkosten haben, die in den letzten Jahren exorbitant gestiegen sind, rein aus der Inflation und der Forderung in der KV-Löhne hinten noch. Und natürlich auch des Fachkräftemangels, der den Preis bei den Mitarbeitern, speziell im Westen hier in Österreich, exorbitant treibt. Wir wissen ja, Ost-West-Gefälle in Wien ist es so, dass wir relativ hohe Arbeitslosenzahl haben. Und hier im Westen, außer in der Stadt Salzburg, suchen wir momentan Fachkräfte, auch Hilfskräfte, mehr als genug. Und wenn keine Menge an Personal da ist, dann treibt sich der Preis von selber. So, jetzt haben wir da zwei große Faktoren. Wir haben die hohe Pacht, die nicht zu unterwirtschaften ist in Wahrheit. Wir haben die Mitarbeiterkosten, die uns wirklich schon seit Jahren und daher auch schon seit Jahren die Forderung nach Lohnnebenkostensenkungen fordern. Und jetzt die letzten zwei, drei Jahre, seit Ukraine schlagend worden ist, die exorbitant hohen Energiekosten in allen Bereichen.
Jetzt muss man allerdings fairerweise dazu sagen, aus Sicht des Gastes, es sind ja nicht nur die Kosten gestiegen, sondern genau, auch die Preise gestiegen für den Gast. Wo dann viele natürlich auch ein bisschen an Unmut verspüren und sagen, naja, das Schnitzel zu einem Preis von XY, wie er halt jetzt nun mal ist, ja, das kann oder will ich mir vielleicht auch nicht mehr leisten. Beißt sich da nicht auch irgendwo die Katze ein bisschen in den Schwanz?
Ja, das ist richtig. Sie beißt sich gewaltig, weil natürlich in der Regel im Geldbörse halt das nicht überblieben ist, was man da jetzt mehr ausgeben muss. Man merkt es auch an dem. Bei unserem Lokal, und das, was meine Kollegen zu mir sagen, das ist jetzt eigentlich im ganzen Bundesland so, die Gästeanzahl ist nicht weniger geworden oder nur marginal weniger geworden. Was wirklich weniger geworden ist, ist das der Pro-Kopf-Umsatz. Also, das heißt, das, was der Gast ausgeben will fürs Essen, man geht nach wie vor gerne essen, das merkt man. Aber es wird halt keine Vorspeise mehr gegessen, es wird die Hauptspeise gegessen, es kommt kein Dessert, es wird statt einer Flaschenwein quasi ein Glaselwein bestellt, wann überhaupt noch. Und der Lokalbesuch beschränkt sich immer mehr auf sehr kurze Zeiten. Also man geht ins Lokal, um das Notwendigste zu überlegen, das heißt Essen und was zum dazu trinken, und verlässt das Lokal wieder. Und das ist natürlich schon ein Problem. Aber andererseits muss man die Summe an Kostensteigerungen wiegt auch aus meiner Sicht das Preisgefüge, was wir jetzt zurzeit haben, und das ist durchaus hoch, brauchen wir gar nicht reden drüber, im Verhältnis zu vor vier, fünf Jahren, nicht auf. Und deswegen haben wir natürlich auch viele, die sagen, ich hau jetzt den Hut drauf, ich sperre zu.
Also nur zur Erklärung, das heißt, Sie sagen, die Kosten laufen Ihnen so sehr davon, dass auch diese höheren Preise das nicht auffangen können?
Nein, momentan ist es nicht so. Mhm. Ja,
Martin Reischer, Sie haben es jetzt gesagt, und das ist ja auch schon angesprochen worden, Stichwort Pachter, dass sich Ihre Unternehmung, die Kulinaris-Gruppe, auch zum Beispiel darum bemüht, leerstehende Lokale in irgendeiner Form wieder zu beleben. Wie sehr oder wie schwierig ist das auch, mit Verpächtern da zu verhandeln und die sozusagen zu vernünftigen Forderungen zu bringen?
Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema in dem Sinn, weil wenn der Verpächter ein großes Interesse hat, das Geschäftslokal erneut zu verpachten, da reden wir von verschiedensten Dingen, die da mitspielen. Ich sage, das ist die Lage einerseits, das ist, jetzt sind wir beim Thema Stadt oder Land, wie sehr sieht der Verpächter da einen Gewinn daraus. Ja? Da müssen wir aber gleichzeitig aufpassen, weil ich gebe Herrn Büring natürlich recht, das ist, wie wir besprochen haben, die Bauch, die Energie, das Personal, das galoppiert davon. Wir sprechen also als Mittelsmann, als Mittelsfrau dazwischen, dass wir sagen, wie kriegen wir für beide Positionen das Beste raus. Einerseits, dass der Verpächter das Lokal wieder füllt, dass wieder Leben einkehrt in das Ganze. Andererseits natürlich für den Pächter, der dann sagt, ich möchte was Tolles auf die Beine stellen. Ja? Mhm. Und sei es vom gutbürgerlichen Wirtshaus, sei es zum klassischen Wirtshaus, was auch immer. Man kann sicher nachher noch dazu, wie innovativ die Gastronomie sein kann, wenn sie will. Aber da geht es einfach darum, dass unser Ziel ist und unser Gedanke dahinter, dass wir die Parteien am Tisch zusammenbringen und die beste Lösung finden. Mhm.
Ein Anrufer hat uns erreicht aus Mondsee, der Herr Armes. Herzlich willkommen in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Ja, grüß Gott. Also der Vorredner hat man jetzt schon vorweggenommen. Es ist natürlich auch so, dieser Rückgang mit den Gästen hat natürlich auch mit den Preisen zu tun. In einer Familie mit womöglich zwei Kindern kann sich also regelmäßiges Essen gehen eigentlich nicht mehr leisten. Wie Sie schon gesagt haben, da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz. Die Kosten sind rundherum gestiegen, nicht nur für die Wirte, auch natürlich für die Bürger, für die Familien. Die Frage ist, was tut man? Also ich bin da leider ratlos. Die Steuern zum anderen sind auch sehr hoch. Das heißt, der Fiskus nimmt uns rundherum überall was. Wie soll man das jetzt in den Griff bekommen? Mhm.
Haben Sie Ideen?
Leider nicht.
Der Ernst Büringer lacht, aber natürlich Fiskus auch ein Thema. Ich glaube, das ist gar nicht einmal so zum Lachen. Ist auch für euch ein Thema.
Ja, natürlich, klar. Es spielen zwei Sachen vom Fiskus jetzt. Also natürlich, die Steuerlast ist extrem hoch in Österreich, das wissen wir, das ist jetzt auch nichts Neues. Auch da fordern wir schon seit langem Entlastungen. Nur eins muss auch klar sein. Wenn man jetzt jeden Tag hört, wie schlecht es uns geht, und es ist de facto so dritte Jahr Rezession, Entschuldigung. Wir haben dort eine Krise, da eine Krise, es stockt alles. Dann wird es natürlich auch für den Gast schwierig, dass er gern Geld ausgibt, dass er unter Umständen ein bisschen hortet. Da ist der Österreicher ganz speziell, wir horten gerne, wir sparen dann immer, wenn es kriselt. Das spürt der Wirt brutal, weil als erstes kann ich dort schnell sparen. Ja. Und das ist das Zweite. Und wenn man jetzt sich die Löcher anschaut, die sich da auftun im Budget oder in dem kommenden Budget für Österreich, dann werden wir ja da mit Steuererleichterungen aus meiner Sicht die nächsten 1,5-2 Jahre mit wenig rechnen können. So jetzt einmal wollen wir mit gar nichts.
Herr Ames, vielen lieben Dank für den Anruf und liebe Grüße nach Mondsee. Eines möchte ich bei diesen sinkenden Gästezahlen jetzt schon noch hinterfragen. Ernst Büringer, wir reden da oft natürlich von den Wirtshäusern. Es sind aber heute auch schon andere Lokale angesprochen worden, angeklungen. Wenn man sich den ganzen Bereich da so unter diesem Titel Ethnoküche, genau, ob das jetzt asiatisch, italienisch, Fusionskonzepte, was auch immer anschaut. Alternative Gastronomie ist zum Teil dauerüberfüllt, da geben die Leute auch Geld aus. Ist diese Krise, die wir hier besprechen, ist diese Krise eine Krise der Gastronomie ganz generell oder speziell traditioneller Wirtshäuser?
Man muss ja ganz klar unterscheiden zwischen Stadt und Land. Ja. In der Stadt ist es so, wenn ein Wirtshaus zusperrt, sperrt ein Ethnolokal in der Regel auf. Das ist also bis auf ein paar Locations, die halt wahrscheinlich mit der Pacht exorbitant daneben liegen, in der Höhe daneben liegen. Da dauert es dann meistens ein bisschen länger, bis sich einer findet, der sich das dann antut. Aber in der Stadt findet man in der Regel einen Pächter, weil da ist genug Volumen da. Da gibt es auch, sieht man bei den Konzessionsprüfungen fürs Gastgewerbe, genug Ethno-Lokalbetreiber, die das dann übernehmen. Ob sie dann erfolgreich sind und wird sich die ersten zwei Jahre weisen, wissen wir eh. Am Land draußen schaut es anders aus. Am Land, wenn der Wirt das vom Dorf zusperrt, dann ist er zu. Da kommt in der Regel nichts mehr nach, weil das Volumen von den Bewerbern wegfällt. Also ich sehe es am Land draußen, ist extrem schwierig, Lokale zu besetzen. Es ist mittlerweile in der Stadt schon schwierig, aber in der Stadt ist halt die Fluktuation auf Ethnolokale, weil in Summe muss man auch sagen, wir haben zwar ein Drittel weniger Wirtshäuser in Österreich seit der von Ihnen genannten Zahl vorweg, aber wir haben halt in Summe, die Lokale sind in Summe nicht weniger geworden. Mhm.
Martin Reischauer, auch aus der Sicht, Sie sagen, Sie sind Oberösterreicher, auch in Salzburg aufgewachsen, Ihre Firma kommt aus Wien. Wie sehen Sie dieses Stadt-Land-Thema, gerade wenn man sich in Wien bewegt, da ist natürlich die gastronomische Szene besonders lebendig und reichhaltig und abwechslungsreich. Kommt da das Land sozusagen langfristig ein bisschen unter die Räder?
Unter die Räder ist vielleicht der falsche Zugang, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben vorher das Thema Landflucht angesprochen. Natürlich, die jungen Menschen gehen eher in die urbanen Gebiete und wie der Herr Büringer schon richtig gesagt hat, natürlich sind dann gewisse Ethnolokale erstmal spannender. Ja. Wir dürfen generell in der Firma, in Kulinarius mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Lokalen arbeiten, sei es österreichisch, sei es Ethno, sei es Fusion, von bis, sage ich jetzt einmal, von dem ambitionierten Bereich bis hin zum gehobenen. Und unter die Räder kommen, tue ich mir jetzt schwer, wenn ich sage, dass Stillstand ein Rückschritt ist. Wenn man sich verlässt, da wird noch seit 20 Jahren dasselbe und bewegt man in keine Richtung, dann ist das in meinen Augen auch persönlich ein Rückschritt. Ja. Mhm. Ich muss jetzt nicht eine Fusion-Küche anbieten, um Gottes Willen, ja, da wird mir der Büringer recht geben. Aber ich muss mit regionalen Lieferanten arbeiten, ich muss mir ein bisschen raustrauen, dass ich nicht den Spargel nicht immer mit derselben Hollandaise mache, sondern ein bisschen eine Variation vielleicht reinbringen. Es muss ja nicht so viel sein. Man muss ja zubetrauen und zugespüren, was die Stammgäste wollen. Aber wenn ich meine Stammgäste halten will und wenn ich neue Gästegruppen ansprechen will, dann muss ich mich ein bisschen bewegen. In meinen Augen.
Ernst Büringer nickt und ich glaube, gerade im Bundesland Salzburg gibt es ja durchaus auch ein paar Beispiele, wo sich sehr traditionelle Wirtshäuser und Gastronomiebetriebe durchaus entwickelt haben, bis in den Bereich der absolut gehobenen Spitzengastronomie. Wir haben wieder Anrufer in der Leitung aus Zell am See. Begrüße ich sehr herzlich den Herrn Peter Torgele. Herzlich willkommen, Herr Torgele.
Ja, grüß Gott. Schönen Gruß nach Salzburg.
Grüß Gott.
Ja, ich sehe das so, wenn man heute vorgeht, was ein Seitel Bier kostet, das geht schon ein bisschen ins Geld, wenn man da. Wir machen eine Kastelrunde bei uns in einem Hotel und ich bin umgestiegen von Bier auf einen Sommerspritzer, weil der günstig ist. Und da schießen natürlich die Vereinslokale wie ein Schwammerl aus den Boden, weil wenn man sagt, ja, wenn man halt 2, 3, 4, 5 Seitel Bier trinkt, dann kriegt man fast schon eine Kiste Bier, dann ist das schon nicht mehr so so leicht von Hand haben.
Mhm. Geben wir gleich weiter an den Ernst Büringer Vereinslokale. Wie gesagt, das ist ein gesondertes Thema. Da reden wir aber in dieser nächsten halben Stunde noch ein bisschen detaillierter drüber, weil es ein wichtiges Thema ist, auch glaube ich, sowohl im sozialen Bereich, aber natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich für die Gasthäuser. Trotzdem, das Argument Kosten kommt immer wieder von den Gästen. Wie kann man dem in irgendeiner Form begegnen?
Naja, der Herr Torgele hat es jetzt gerade richtig gesagt. Es ist schon klar, dass das dem Wirten das kleine Bier... Da kriegt man Kisten noch 4, 5 drum. Das ist, wenn man es in der Aktion kauft, sogar noch 3, weil das kleine Bier wird auch so irgendwas bei 4 €, mittlerweile kosten 4,50, je nachdem, was für Lokal man aufsucht. Klar, wir schenken Fassbier aus, das wird uns immer gesagt, das ist von der Reinigung her so aufwendig, gegenüber Flaschelbier und so weiter. Ja, wir haben die Dienstleistung dahinter, auch richtig, aber was haben wir wirklich? Wir haben in Wahrheit eine totale Überlast von den Brauereien zum Handel hin. Mhm. Sie schleudern dort oder sie unterstützen dort den günstigen Verkaufspreis von einer Kiste Bier, der aus meiner Sicht in keiner Weise gerechtfertigt ist im Verhältnis zu dem, was wir fürs Bier verlangen müssen. Mhm. Und da führen Gespräche mit den höchsten Brauereivertretern, die ich auch in den letzten Jahren führen habe dürfen, und auch müssen, muss ich dazu sagen, zu keiner Lösung. Gell? Es wird auch nicht nur die Brauerei stützt diese Aktionen, sondern auch der Handel selber stützt sie, weil das läuft mit, weil ein Kistenbier nimmt wegen einer Kistenbier vorhin jetzt, da geht was mit, ist klar. Das ist, wenn man ein Bier im Lokal trinkt, halt nicht der Fall. Ich glaube aber auch, man muss die Dienstleistung schätzen. Das Flaschelbier muss ich holen, hinfahren, hin und her fahren. Klar, wird es nicht ganz die 5 € aufwiegen, aber da bringt es einem auch noch in der Regel noch ein freundlicher Kellner am Tisch und dann ist alles hoffentlich, gut. Ja. Hoffentlich, habe ich gerade gesagt. Ja. Aber dann sind wir genau dort. Und diese Dienstleistung muss man wertschätzen wollen. Keine Frage, das Bier ist mittlerweile ein brutales Reizthema, weil wenn man jetzt anschaut, jetzt haben wir die Preise wieder erhöht gekriegt, zumindest in Salzburg, da mit 1. März wieder um 6%, also 5,6% genau. Und da ist mittlerweile schon auch für uns, da kriege ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Bier verkaufe. Aber man muss halt auch sagen, der Einstandspreis ist halt ein exorbitant hoher geworden, speziell die letzten 3, 4 Jahre.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, die Brauereien, so allgemein gesagt, sind da wenig gesprächsbereit. Gilt das jetzt auch, sagen wir mal aus Salzburg-patriotischer Sicht, für die großen heimischen Brauereien? Wenn sich heute ein Wirtesprecher Büringer mit Stiegl hinsetzt, mit Trummer hinsetzt, da ist kein Durchkommen?
Nein, ich habe mit einer österreichischen Brauerei, also die Österreich tätig ist, gesprochen, ich sage jetzt keinen Namen dazu, vor 3 Jahren, weil es eben genau um dieses Thema gegangen ist. Und sie haben dann zu uns gesagt, ganz klar, auf Geschäftsführerebene seitens dieser Brauerei, jetzt werden die Preise im Handel auch steigen. Ja, aber was sind sie gestiegen? Also marginal im Verhältnis zu dem, was jetzt in der Gastronomie gestiegen ist. Und man hört ja auch hinterm Vorhang ganz klar hervor, die Brauereien verdienen das große Geld mit der Gastronomie. Also da ist der Deckungsbeitrag zum Holen. Und das Flaschelbier ist die Menge, keine Frage. Da bleibt natürlich auch was hängen, brauchen wir nicht reden drüber. Aber es ist halt im Verhältnis zu dem, wo sie wirklich Margen machen, beim Flaschelbier einfach gewollt. Und der Handel bringt Mengen, keine Frage. Und es ist scheinbar das Handeln mit der Flasche viel, viel einfacher, als wir das mit dem Fasselbier.
Mhm. Noch eine Anruferin geht sich vielleicht aus vor den Nachrichten gleich um 13.30 Uhr. Veronika Radocher aus Hendorf am Wallersee ist dran. Herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Ja, grüß Gott, Radocher. Ich wünsche eine schöne Mittagszeit. Ich möchte dazu sagen, ich war 60 Jahre im Gastgewerbe, teilweise selbstständig. Und ich finde, es gibt keinen schönen Beruf, als wir im Gastgewerbe. Man lernt so viele Leute fürs Leben kennen. Und wenn man freundlich ist, ist es einfach eine tolle Zeit. Nur ich denke mir, es hat sich einfach so viel geändert. Wir haben, wenn es wieder schön war, 3 Wochen durchgearbeitet. Da hat kein Mensch gefragt, ob ich mal einen Tag frei haben kann oder sonst was. Mhm. Und wenn dann das Regenwetter war, dann haben wir halt frei gehabt. Oder auch die Wirtinnen bei uns am Land. Die haben um 12:01 in der Nacht noch gekocht, weil ein paar gekommen sind, die was einen Hunger gehabt haben. Oder ich weiß zum Beispiel, da ist jeden Tag offen gewesen. Von 8 in der Früh, bis Sperrstunde. 12:01, 2 in der Früh. Und ich weiß, die haben dann an einem Montagnachmittag zurückgefahren. Da war bald die Welt untergegangen. Die Leute haben gesagt, ja, die müssen ja im Geld schwimmen. Die können am Montagnachmittag zusperren. Und ich denke mir, da hat sich einfach so viel geändert. Teilweise haben die Lokale 2, 3 Tage zugesperrt ich denke mir, dann kann man halt auch nicht den Umsatz erzielen, den man vielleicht möchte.
Darüber reden wir gleich in der nächsten halben Stunde. Es ist schon fast 13:30. Veronika Radocher, vielen lieben Dank für Ihren Anruf. Es sind ein paar ganz wichtige Themen angesprochen worden. Liebe Grüße nach Hendorf. Wir machen dann hier gleich weiter mit meinen Gästen Martin Reischauer von der Wiener Kulinarius-Gruppe und dem Salzburger Wirtesprecher Ernst Büringer gleich nach den Nachrichten.
Salzburg, die Nachrichten.
Um 13.30 Uhr begrüßt Sie Christine Hackenbuchner. Am Landesgericht ist heute ein 17-jähriger Serienautoeinbrecher zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er hat insgesamt 19 Autoeinbrüche in Waldsitzenheim, Elixhausen und Bürmoos zugegeben. Für den Jugendlichen ist es die 5. Verurteilung. Er ist unter anderem bereits wegen Körperverletzung, wegen Raubes und Betrugs vor Gericht gestanden. Insgesamt muss der 17-Jährige 21 Monate, also knapp 2 Jahre hinter Gitter. Das Urteil ist rechtskräftig. Der anhaltende Wirtschaftsabschwung belastet den Arbeitsmarkt weiterhin. Im März hat Salzburg nach Tirol den höchsten Anstieg an Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern verzeichnet, berichtet das Arbeitsmarktservice. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahresmärz um 16,5% auf rund 12.800 Personen gestiegen. Besonders betroffen sind Frauen und der Tourismusbereich, wo die Arbeitslosigkeit um über 40% zugenommen hat, sagt die Leiterin des Salzburger Arbeitsmarktservice Jacqueline Bayer. Zudem ist ein Rückgang an offenen Stellen und Leerstellen um 19% verzeichnet worden.
Wir kennen dieses Phänomen, wenn eine Eintreibung beginnt, dass man natürlich auch vorsichtig ist bei den Ausbildungen von den künftigen Fachkräften. Das war jetzt ganz fatal, weil alleine schon aufgrund der Tatsache der demografischen Entwicklung werden wir ganz dringend wieder Fachkräfte brauchen.
Trotz dieser Entwicklungen hat Salzburg mit 4,4% nach Tirol die zweitniedrigste Arbeitslosenquote in Österreich, was laut Bayer vor allem an ausländischen Arbeitskräften im Tourismus liegt. Die Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS erwarten eine Konjunkturaufhellung ab dem Sommer. Die Arbeitslosenzahlen sinken bei einem Wirtschaftsaufschwung allerdings meist zeitverzögert. Der anhaltende Niederschlag sorgt in weiten Teilen Salzburgs für eine erhöhte Lawinengefahr. Obwohl die Winter auch bei uns tendenziell schneeärmer werden, führen Experten regelmäßig Lawinensprengungen durch. Dabei geht es vor allem darum, gefährliche Situationen schon im Vorfeld zu entschärfen, sagt Gerald Valentin vom Landesgeologischen Dienst. In den Hohen Tauern und rund um den Großvenediger herrscht derzeit große Lawinengefahr, also Lawinenwarnstufe 4 von 5. Wir bleiben beim Thema, beim Wetter. Die Regenschauer, die klingen aber am Nachmittag langsam ab. Auch der Wind in den Tauern lässt nach. Die Temperaturen steigen noch auf maximal 9 Grad. Der Mittwochmorgen wird freundlich und mild. In Summe dürften sich in ganz Salzburg ein paar Sonnenstunden ausgehen, die meisten in den westlichen Landesteilen. Es wird spürbar milder. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 16 Grad.
13.33 Uhr, hier ist die Radio Salzburg. Verkehrsinformation mit der aktuellen Meldung für die B1, die Wiener Bundesstraße. Der Umfahrungstunnel Hendorf ist in beiden Richtungen wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird durch das Ortsgebiet umgeleitet. Die Arbeiten dauern noch die ganze Woche bis inklusive Freitag. Bis um 15 Uhr sollte da alles fertig sein. Gearbeitet wird auch auf der B168, der Mittersiller Straße bei Schüttorf. Auch dort gibt es eine Sperre momentan wegen Bauarbeiten. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Auch diese Arbeiten dauern noch bis Freitag. Wir wünschen weiterhin gute und sichere Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Unser Thema heute, das Wirtshaussterben in Österreich. Woran liegt's? Die Kosten explodieren, die Preise zwar auch, aber das heißt dann wiederum, dass viel mehr Leute sich überlegen, ob sie sich den Besuch im Wirtshaus wirklich leisten können oder wollen. In den großen Städten, da florieren die asiatischen Lokale, die italienischen, alle möglichen Arten von Erlebnis- und Ethnogastronomie. Das klassische Wirtshaus, vor allem am Land, das hat's zunehmend schwer. Warum das so ist und was man eventuell dagegen unternehmen könnte, unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at.
Radio Salzburg.
Und ich begrüße noch einmal sehr herzlich meine beiden Gäste heute bei mir hier im Studio in Salzburg, der Salzburger Wirtesprecher Ernst Bühringer. Herzlich willkommen noch einmal im Studio.
Mahlzeit.
Und zugeschaltet aus Wien von der Kulinarius-Gruppe ist mir Martin Reischauer. Die Kulinarius-Gruppe ist eine Unternehmensberatung speziell für den gesamten Bereich der Hotellerie und Gastronomie. Auch Ihnen noch einmal herzlich willkommen, Herr Reischauer. Vor den Nachrichten hat uns angerufen die Frau Radocher aus Hendorf. Die hat einen sehr interessanten Satz gesagt. Ernst Bühringer, sie hat gesagt, wer 3 Tage in der Woche Ruhetag macht, der kann halt auch keine Umsätze generieren. Was sagen Sie dazu?
Das klingt logisch und ist auch so. Die Frage dahinter ist aus meiner Sicht eine andere. Warum macht er 3 Tage in der Woche? Wenn er sich selbst aussucht, dann hat es wahrscheinlich seine Lebenseinstellung, seine Work-Life-Balance, wie man so schön sagt. Das wird sein Wunsch so. Wenn er sich nicht aussucht, und das ist das, was ich von den meisten Kollegen, speziell nach Corona mitbekommen habe, ist es so, dass sie einfach schlicht und ergreifend keine Mitarbeiter gehabt haben dazu. Und da irgendwann muss man dann die Notbremse ziehen, weil sonst habe ich die Mitarbeiter, die Bauer, die ich dann noch habe, die verbrenne ich dann. Weil die Zeiten, wie die Vorsprecherin gemeint hat, dass man bei Schönwetter durchhackelt, ist mittlerweile längst vorbei. Ich habe damals auch in die Ende der 80er Jahre angefangen und bei mir war es genauso. Ich war um 6 in der Früh angefangen, bis 2 in der Früh, bis der letzte heimgegangen ist. Meine Mutter hat damals auch gekocht, aber nur 2 so Hanseln reingekommen sind. Mitten in der Nacht war alles kein Problem. Die Zeiten haben sich geändert, es geht nicht mehr. Erstens ist es illegal, allein von Arbeitszeitgesetz her schon. Und zweitens spielt er da heutzutage kein Mitarbeiter mehr mit. Es bleibt keiner durchgehen.
Man muss dem Ganzen aber entgegenhalten, wenn man sich heute so umschaut, um 12:30 in der Nacht ist auch das berühmte Fastfood-Lokal, wo das Essen aus den Kartonschachteln kommt, sehr gut besucht und dort gibt's auch immer was. Was ist dort anders als beim Wirten?
Das ist einfach. Ja, man muss ja ganz klar sagen, es hat sich sowieso einiges gedreht. Das muss jetzt wiederum nur für den urbanen Bereich ist. Dort gibt es die Lieferdienste. Das merkt man ganz deutlich. Das ist mit Corona gekommen. Also es war vorher schon da, aber mit Corona ist es verstärkt gekommen. Ist dort richtig aufgeflammt und ist gekommen, um zu bleiben. Ja, man merkt sehr, sehr deutlich, dass viele Gäste oder potenzielle Gäste einfach das Essen von zu Hause bestellen. Und bei McDonald's ist genau dasselbe. McDonald's ist schnell, man fährt vorbei, nimmt sie sein, geht gar nicht rein. Und hat natürlich den Vorteil, McDonald's hat am Abend offen, nämlich am Wochenende, ich glaube bis 1 sogar, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für McDonald's. Das ist bei McDonald's einfacher, sie haben 0 Servicepersonal, du musst dein Essen mittlerweile in einen Computer reindrucken, dass du das kriegst. Das schaut in einem Lokal anders aus. Wir haben eine Abwasch zu bedienen, die hat McDonald's auch nicht, weil die Abwasch, wir haben halt Kartons, die brauchen wir nicht abwaschen. Und da fängt das nächste an. Wir haben natürlich vielfach das Problem, dass die Mitarbeiter speziell im Hilfskräftebereich auf die Öffis angewiesen sind und irgendwie heimkommen müssen. Und wenn ich jetzt bis 1 offen habe, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich, dass der mir nicht mehr heimkommt. Ja? Und ich muss auch sagen, es hat sich nach Corona ganz stark gewandelt. Erstens haben wir einen Stammtischschwund, speziell in der Stadt, im Land ist da ein bisschen anders. Und die Gäste, die an den Stammtisch gehen, die gehen halt früher heim und dadurch ist lokal in der Regel, das geht alle, also bis auf wenige Innenstadt-Toplagen gleich, dass ab 9:30 die Bude leer ist, wie du schon hast.
Corona ist angesprochen worden. In der Zeit haben sich diese Lieferdienste nicht unbedingt etabliert, aber sie sind, wie Sie selber gesagt haben, relativ stark präsent geworden. Es haben sich mehrere Firmen auch angesiedelt, die man vorher nie gehört, nie gesehen hat. Damals in der Zeit, kann ich mich erinnern, haben die Wirte aber schon gesagt, das ist gut für sie, dass sie sozusagen ihr Essen auch unter das Volk bringen können. Ist das nicht mehr so?
Doch, es ist ein Zusatzgeschäft. Keine Frage, muss jeder für sich entscheiden, ob er diesen Turn mitnimmt. Da muss ich halt sagen, haben wir schon ein bisschen als Wirtshaus, als klassisches Wirtshaus mit einer, nennen wir es, bleiben wir jetzt dabei, gut bürgerlichen Küche, von mir aus mit einem modernen Touch, ohne keine Fusionsküche sein. Da hört man auch von den Lieferdiensten, wenn du mit den Gebietsleitern dich unterhältst, dass das Wirtshaus sehr gefragt ist. Es gibt halt nicht viele, die da drauf anbieten, weil das mehr sind eben Chinesen, Pizza, alles was halt Bowls und was alles dazugeht, brauchen wir nicht länger ausführen da.
Aber könnte man theoretisch auch ein Schnitzel oder einen Schweinsbraten kommen lassen?
Also für die Lokale, die sich online schalten lassen. Man muss auch wissen, dass da sehr, sehr hohe Provisionen für den Lokalbetreiber drauf sind. Klar, der Lieferdienst kostet was, brauchen wir auch nicht reden drüber. Aber das sind hohe Provisionen zu bezahlen von einem Produkt, das im Lokal anbietet, das von Haus aus schon nicht die größten Margen bietet, nämlich Speisen. Weil sie einfach aufwendig sind zum Kochen, brauchen einen Koch dafür oder mehrere Köche. Da war ein Einsatz kommt dazu. Da ist bei den Getränken leichter, aber die Leute wollen halt kein Getränk online bestellen, sie wollen halt ein Essen heimgeliefert haben, beim heute gehen wir nicht mehr fort und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon ein großes Thema für
uns. Ein Anrufer ist in der Leitung aus Grödig, der Herr Hannes Horn. Herzlich willkommen, Herr Horn, in der Mittagszeit.
Danke, ebenfalls schönen Nachmittag. Und zwar, ich höre da jetzt gerade zu und weiß jetzt nicht genau, ob meine Anregungen dazu passen. Der Herr gerade vorher hat den Stammtisch angesprochen, das wollte ich auch sagen. Brauche ich noch nicht sagen, rund um Grödig. Ich wüsste nicht, wo jetzt gerade ein toller Stammtisch ist, wo ich mich unterhalten kann. Früher nicht, musste ich sagen. Ich bin in Gastein aufgewachsen. Wir haben Gasthäuser gehabt, da ist Karten gespielt worden, sei es Watten, Schnupsen. Und es war immer Bewegung drinnen. Das wurde dann aus jeglichen Grund einmal gestrichen. Also ein junger Mensch, der kann halt überhaupt nicht mehr Karten spielen. Wäre ja vielleicht eine Anregung einmal, irgendetwas auch für die Wirte da zu tun, nicht? Naja. Und das, was mich ganz stutzig macht, das ist zum Beispiel, wenn man steht, also sagen wir vor dem Gasthaus. Mein Schwiegervater war auch Koch und der hat gesagt, schau Junge, schau dir immer die Speisekarten an, dann siehst du, wie du in welchem Lokal du dich bewegst. Schau auf einen Schnitzelpreis und schau auf einen Schweinsbraten. Naja, jetzt komme ich zu dem Schnitzelpreis, nicht, was ich entnommen habe aus den Medien. Also, der Sprit ist billiger geworden, der Strom ist etwas billiger geworden. Ich sage aber nur immer, dass die Schnitzelpreise, egal bei welchem ich jetzt reinschaue, gleich bleiben. Also man könnte ja da vielleicht, es ist zwar altmodisch, wie es früher war, ist man nach Graz eingefahren, dann haben sie ein Pickerl gehabt, dann haben die Preise überpickt, wann die Hauptsaison war und das tut die Nachdings. Also da fällt mir einfach das Marketing an. Ich meine, es wird gejammert, aber im Endeffekt muss ich sagen, es wird ja da auch seitens der Gastronomie zu wenig entnommen, um einen Gast anregen und sagen, aus jedwelchen Grund geht er hinein. Und so die Asiaten möchte ich auch dazu sagen, diese Feststellung, was ich gemacht habe, die sind ganz clever. Die suchen sich zum Beispiel heute irgendeinen Betrieb und wohnen in dem Betrieb. Das heißt, er hat einmal mehr oder weniger keine Wohnungskosten, er ist anwesend und da ist natürlich auch ein bisschen eine Lücke, nicht? Weil ich kann jetzt schlecht sagen, wenn einer was beachten tut, dann hat er halt dort keine Wohnmöglichkeit, aber vielleicht gäbe es einen Zuschuss oder sonst was. So könnte man das vorstellen. Es gehört eine Bewegung gemacht seitens von Werbung, damit der Gast sich auch angesprochen fühlt. Und ist der Schnitzelpreis, mit dem man ihn nur so überpickt, dann wird jeder Gast, der drinnen ist, gar nicht mehr nachdenken, was kostet das Rindschnitzel oder was kostet der Kaiserschmarrn. Dann geht davon aus, selbst der Gast wird, der ist okay. Das war meine Anregung.
Herr Horn, vielen lieben Dank für Ihren Anruf. Da waren jetzt einige Dinge drinnen. Ich glaube aber prinzipiell, was er meint, ist ein bisschen mehr Kreativität vielleicht auch bei der Preisgestaltung. Wie sehr, ich versuche das einmal anders zu formulieren, wie sehr kann man sich denn auch sozusagen bewegen als Wirt mit den Preisen? Auch gerade bei so, es ist immer wieder vom Schnitzel die Rede. Ich glaube, er hat gemeint, sowas Ähnliches auch wie vielleicht eine Art von Lockangeboten, wie auch immer, dass man bestimmte Dinge halt einfach günstiger anbietet, um einen Anreiz zu schaffen, ins Wirtshaus zu gehen. Ist sowas realistisch, was sich da Herr Horner da gedacht hat?
Naja, die Ansätze sind zum Diskutieren, keine Frage. Die Kartenspielerei hat sich aufgehört, doch das ist eine gesellschaftliche Geschichte, das passiert einfach nicht mehr. Der Schnitzelpreis, was wird im Wirtshaus verglichen? Es wird der Schnitzelpreis, der Schweinsbratenpreis und der Bierpreis verglichen. Die Sachen, die keiner weiß, was Spinatgnädeln kosten, was von mir aus Kaiserschmarrn kostet, wissen auch schon die wenigsten. Man muss dann schon einmal genau schauen. Also es ist nicht ganz richtig, die Energiepreise sind billiger geworden, der Benzin ist auch ein bisschen gefallen, das ist richtig, aber in Summe sind sie immer noch teurer wie vor 5 Jahren, vor Corona oder vor Ukraine, wie auch immer. Wenn man jetzt das Rindfleisch hernimmt, das Rindfleisch ist letztes Jahr allein um 40% im Einkauf gestiegen, ja. Und das übersehen wir meistens. Also wir sind ja abhängig von unseren Zulieferern. Klar, kreativ ist schön, man muss eh was tun, wenn das Geschäft gar nicht geht, aber ich glaube, der falsche Weg ist, Preise zu senken, weil der Gast kommt heute einer, heute kostet Schnitzel von mir aus Hausnummer 15 Euro mit 2 Beilagen oder mit einer Beilage, und also ich sage jetzt Preiselbeeren und Kartoffeln von mir aus, ja. Und in der Saison kostet es 19 Euro. Dann kommt der Gast, von dem wir leben, das sind nämlich unsere Einheimischen, schon einmal auf die Idee zu sagen, ja Alter, ist jetzt gegen die Wand gerannt oder was, im März kostet Schnitzel den Preis, weil nichts los ist, und im Sommer gehe ich auch zu den Wirten hin und dann zahle ich 19 dafür. Also aus meiner Sicht ein gefährlicher Weg.
Wobei, da gibt es ja durchaus Branchen, die das sehr offensiv betreiben, ja, klar, beziehungsweise betreiben wollen, unter dem schönen Stichwort Dynamic Pricing. Ja, ich denke nur an unsere Skigebiete. Martin Reischauer von der Wiener Kulinarius-Gruppe. Preis, ist das wirklich so das Hauptthema für Leute, ins Wirtshaus zu gehen oder nicht? Oder kommen da schon andere Faktoren auch noch dazu, die eine Rolle spielen?
Was wir jetzt gesehen haben bei den Anrufern, ist es einfach Gastro Gott sei Dank ein hochemotionales Thema. Ja. Und es ist auch wichtig, dass es weiterhin so bleibt, weil ich denke, Genuss ist einfach hochemotional. Mhm. Auf Ihre Frage, ich muss ehrlich sagen, der Preis ist natürlich in der heutigen Zeit, blöd gesagt, wenn man den Lohn überwiesen kriegt, weiß man, was ein Brutto war, was ein Netto übrig bleibt. Ja. Natürlich schaut man dann, was macht man mit seinem Geld. Ja. Aber wir so selbst zum Beispiel machen gerade jetzt österreichweit auch eine gewisse Eventwoche namens Restaurantwoche, wo wir für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum ein fixes Menü, das ist offen einsehbar, zu einem fixen Preis anbietet. Das ist dann nicht für 3 Monate, sondern für diese eine Woche. Und da möchte ich dem Anrufer, dem Herrn Horn, voranreden, das gibt es. Die Gastronomen sind auch willig, das zu machen, als Marketing unter Anführungszeichen, aber ganz klar sozusagen, das für einen temporären Zeitraum zu machen. Mhm. Weil der Preis ist natürlich wichtig. Aber ganz unter uns jetzt gesagt und den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn das Schnitzel 4 Euro kostet, dann im Lokal, dann kann ja auch irgendwas nicht richtig sein. Dann wird ja jeder denken, warum ist das so billig in der heutigen Zeit? Mhm. Also das ist immer, wie man es macht, macht man es meistens nicht richtig. Aber für mich ist die Kombination aus der Qualität einerseits, da sind wir mit den regionalen Lieferanten thematisch unterwegs, aber andererseits natürlich auch dem Angebot thematisch relevant.
Es ist immer wieder die Rede von der sozialen Funktion des Wirtshauses gewesen. Es haben einige Anrufer und Anruferinnen, der Ernst Büringer, jetzt auch schon bei uns im Studio immer wieder mal vom Kartenspielen geredet. Diese soziale Funktion ist ja nicht komplett ausgestorben. Die hat sich nur vom Wirtshaus, hat man den Eindruck, verlagert. Es ist heute schon einmal angesprochen worden, der Musikverein, der Sportverein, die Feuerwehr, wer auch immer. Es gibt Vereinslokale, wo man dann eben genau gerade im ländlichen Bereich diese sozialen Zusammenkünfte hat. Ist das tatsächlich auch eine wirtschaftliche Konkurrenzsituation für die Wirtshäuser?
Absolut. Also ich kenne meine Kollegen, also die diversen Wirtesprecher aus Ostösterreich, Niederösterreich, Burgenland, auch Steiermark, teilweise sehr viel auch. In Wien war es, also in der Bundeshauptstadt weiß ich nicht, ob es da tatsächlich so groß mit Vereinslokalen zugeht. Ich weiß nur, wie gesagt, am Land draußen ist es so, jede Gemeinde, die etwas auf sich hält, baut einen Gemeindesaal. Braucht man unbedingt, ja. Und um diesen Gemeindesaal halbwegs vernünftig betreiben zu können, schauen wir, dass wir einen Pächter finden. Das, wenn man sich jetzt rund um Salzburg mal so umschaut, gibt es einige Beispiele dafür, wie das immer wieder in die Knie geht. Und wenn der Gemeindesaal doch auch was kostet, dann schaut man, dass man die Vereine hineinbringt. Verein ist im Verhältnis zum Wirtshaus mit komplett anderen Grundparametern ausgestattet. Er zahlt weit weniger Steuern, hat keine Überprüfung, keinerlei bürokratischen Aufwand. Ich sage jetzt nur weit über 80 Überprüfungen, die du jährlich bis zu 5 Jahre und jetzt neu auch 7,5 Jahre wiederholen musst, um dem Gesetz Genüge zu tun. Das hat der Verein nicht. Ja. Der Verein kauft Flaschelbier günstig ein, vorzugsweise im Handel am Samstag bei der -25%-Aktion und verkauft es um 2 Euro weiter. Das verstehe ich. Ja. Aber in Wahrheit ist es doch für einen Wirten im Dorf absolute Konkurrenz, weil dann geht man halt statt dem Frühschoppen nach der Kirche am Sonntag ins Vereinsheim. Ich meine, die Feuerwehrfeste nehme ich hier aus. Die Feuerwehr leistet großartige Dienste in Österreich und das auf freiwilliger Basis. Und die sagen, eine Feuerwehr ist die Festen machen und dort bitte einer Geld verdienen, dass sie einer Vereinsleben ein bisschen aufrechterhalten können. Bei den restlichen Vereinen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das in Ordnung geht. Da wäre schon hier ein bisschen Nachschärfung notwendig. Mhm. Muss aber sagen, da sind wir immer gegen Wände und nicht Betonmauern gerannt, weil wir da hier Forderungen eingefordert haben. Mhm. Ich verstehe es, weil das ist österreichisch gewachsen und gekommen, um zu bleiben.
Wir haben ein E-Mail bekommen von einem Hörer, der anspricht das starke Preis-Leistungsgefälle, aber vor allem natürlich Preisgefälle von West- und Ostösterreich. Das hat natürlich viele verschiedene Gründe. Das ist prinzipiell die Lebenshaltungskosten in Westösterreich, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, braucht man eigentlich fast nicht drüber zu reden. Die sind natürlich wesentlich höher, auch unabhängig von der Gastronomie im täglichen Leben. Aber eine Frage hätte ich schon an den Martin Reischauer. Haben diese unterschiedlichen Preissituationen, wenn ich jetzt Salzburg mit dem Burgenland vergleiche oder einen Teil Niederösterreichs, haben die Auswirkungen auf die, ja, wie soll man sagen, auf die Lebendigkeit der gastronomischen Szene, auf die Lebendigkeit der Wirtshausszene, oder ist das West wie Ost relativ gleich?
Ja, gleich. Das ist immer sehr schwer, weil gerade wir haben die Wintersaison im Vergleich zur Sommersaison. Das ist in einer Stadt wie Wien zum Beispiel natürlich nicht so. Das ist eine Tourismusfrage. Ne? Das heißt, wenn ich natürlich an einer besten Lage ein Café oder ein Wirtshaus aufsperren will, sei es am Marktplatz, sei es als Kirchenwirt, was auch immer, oder jetzt zum Beispiel in Wien am Stephansplatz. Das ist natürlich ganz klar, dass am Stephansplatz der dann Meter natürlich viel mehr kostet, weil tendenziell viel, viel mehr Tourismus oder Laufkundschaft reinkommen könnte, geschweige auch mehr Umsatz. Also es ist natürlich ein Preisthema, absolut.
Aber ich sage jetzt mal, wenn man sozusagen Vergleichbares mit Vergleichbarem tatsächlich auch vergleicht, also Land mit Land, irgendeine burgenländische Gemeinde mit einer Salzburger Gemeinde, die vielleicht nur einen Skilift hat, ist das ein Unterschied am Ende des Tages, ob dieses Wirtshaus in diesen jeweiligen Gemeinden überleben kann oder nicht?
Wie vorher erwähnt, das Wirtshaus ist ein Treffpunkt im Ort. Ja. Ich bin, wie der Bürger gesagt hat, natürlich für homogenes Miteinander zwischen Vereinsheimen und den Wirtshäusern, weil nur gemeinsam kann man es schaffen. Am Ende des Tages, aber da gehen wir darum, wenn der Wirt oder die Wirtin das soweit vom Angebot, von rundherum, vom Sozialen, vom Gesellschaftlichen her gut macht, die unter Anführungszeichen nichts spürt, was die Ortschaft braucht, dann ist in meinen Augen irrelevant, ob das jetzt in Vorarlberg oder in Burgenland steht, das Wirtshaus.
Dankeschön. Ein Thema müssen wir noch ansprechen, das noch ein bisschen offen geblieben ist. Es ist kurz angerissen worden, aber viele Wirtshäuser machen ja auch nicht nur zu, weil ihnen die Umsätze fehlen, sondern viele Wirtshäuser machen zu, weil ihnen schlicht und einfach der Nachfolger fehlt. Wir haben das Thema vor allem in Familienbetrieben, natürlich aber nicht nur dort. Herr Böhringer, Sie haben schon angesprochen, Ihr Vater war auch schon Wirt. Wir haben einige auch durchaus prominente Wirte, die jetzt zum Beispiel in letzter Zeit in die Politik gegangen sind, die dann ihren Betrieb schon an Familienmitglieder übergeben haben. Da hat es funktioniert. Oft funktioniert es nicht. Martin Reischauer, wie häufig ist denn das wirklich, dass Wirtshäuser zusperren müssen, weil schlicht und einfach der Nachfolger fehlt?
Wir sehen es, es passiert leider sehr, sehr oft jetzt. Wir sind es die letzten Jahre, ich will das nicht wieder auf Corona anspielen, es war natürlich ein Brandbeschleuniger, sagen wir es mal so, aber das hat es davor auch schon gegeben. Andererseits muss man auch sagen, und da wird mir der Bürger recht geben, es geht darum, dass diese Emotion, dieser Kern des Lokals nicht verloren geht. Das heißt, wenn ich in der Familie übergebe, ja, dann ist es der Best Case. Sage ich mal, wenn es am schönsten, dass ich es an den eigenen Sohn, der eigenen Tochter übergeben kann. Aber wenn ein Externer, ein Fremder mein Wirtshaus kaufen will und ich merke sozusagen als Verpächter, ja, da geht die Seele verloren, dann ist es auch ein schwieriges Setting. Deswegen schauen wir so drauf, sei es über unsere Immobilienplattform oder einfach in den Gesprächen in der Beratung, dass wir die richtigen Nachfolger finden. Das ist in meinen Augen das Wichtigste, weil man findet unter Anführungszeichen schnell einen Nachfolger, aber nachhaltig einen zu finden, der bleibt und mindestens so erfolgreich ist wie der Vorpächter, ist die größte Challenge, die größte Herausforderung.
Ist gar nicht so einfach. Ernst Büringer, man hat sich ja oft als Nicht-Gastronom so ein bisschen das Klischee gemacht, dass die Kinder oft gar nicht übernehmen wollen, weil die sagen, das ist ihnen zu viel Arbeit, vielleicht 70, 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Stichwort Work-Life-Balance ist halt schon einmal angesprochen worden. Das ist für viele nicht mehr so interessant. Stimmt das so? Sind das die Argumente, warum die Kinder nicht wollen?
Ja, man kann so sagen, also ich kenne jetzt einige Betriebe, speziell das letzte Jahr, da hat es doch ein paar sehr, sehr renommierte Gasthäuser mit Familien, also Familienbetriebe eigentlich, die jetzt zugesperrt haben und eigentlich Pächter suchen, weil die Kinder gesagt haben, das tue ich mir auf Dauer nicht an, ich will das nicht mehr. Und da sind wir da im Bereich Golling draußen, kenne ich zwei jetzt, wirklich renommierteste Gasthäuser, also wirklich große Hochachtung vor den Familien, die das betrieben haben, wo wirklich jetzt auch die Kinder schon eingestiegen sind, schon 2, 3, 4, 5 Jahre mitgearbeitet haben, hochqualifizierte Kinder, sage ich jetzt dazu, also wirklich gastronomische Top-Ausbildung haben und jetzt sagen, sie hauen den Hut drauf und gehen doch lieber in eine andere Branche oder lassen sie irgendwo anstellen, weil da ist halt einfach ein bisschen geregelter, wie es wird. Das ist leider die große Krux.
Ja, aber woran liegt das?
Dass sie sehen, wie viel die Eltern arbeiten zu dem, was am Ende des Tages oder am Ende des Monats oder vielleicht sogar am Ende des Jahres letztendlich überbleibt. Und das ist im Verhältnis zu anderen Berufen eigentlich nicht überall, aber doch meistens lachhaft.
Mhm. Trotzdem haben viele den Eindruck, vielen Wirten geht's gut, aber tatsächlich sind es ein paar ganz wenigen, die je nach Lage, auch einmal jetzt schon gehört vom Martin Reischauer, natürlich ein wichtiges Thema, besonders gut leben und die große Masse, denen geht's schlechter. Ist das so ein bisschen das Fazit auch?
Also die große Masse würde ich nicht sagen, aber doch, es gibt sehr, sehr viele, denen geht's sehr gut, brauchen wir gar nicht reden. Immer das alte Stichwort Lage, da geht's natürlich am besten. Dann gibt's natürlich die Nischenkämpfer, also braucht man nur noch werfen schauen zum Beispiel. Ja. Da großartig und kann man nicht aufhören zum jubeln, wie es die Herrschaften da oben machen. Ich sage es wiederum keinen Namen. Aber, und da gibt es halt dann sehr, sehr viele, denen es nicht so geht. Ja. Und dann ist es schon so, dass sie sich dahin gefretten und man sieht es auch wieder, dass dann die große Keule kommt und dann das Drama hinten nach, wenn man Insolvenz hat, was dann alles zerstört wird, nämlich die Firma, die Lebensgrundlage und vielleicht auch noch Teile der Familie, wenn sie vielleicht noch eingestiegen sind und eine Hoffnung mit übernommen haben.
Trotzdem, man kann, wie wir heute gelernt haben, auch sich im gastronomischen Bereich den einen oder anderen Rat holen, zum Beispiel von Unternehmen wie der Culinaris Gruppe. Ich sage vielen lieben Dank unserem Gast aus Wien von der Culinaris Gruppe, Martin Reischauer. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und für den sozusagen virtuellen Besuch im Mittagszeitstudio. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Liebe Grüße.
Und ich verabschiede mich auch beim Ernst Büringer. Danke für den Besuch im Studio und fürs Gespräch. Ich glaube, das Thema wird uns noch eine Zeit lang länger beschäftigen. Essen will jeder, nur zahlen natürlich nicht. Und wie das alles gehen wird in den kommenden Jahren, man wird es abwarten müssen. Aber ich schätze mal, dass wir uns auch hier im Mittagszeitstudio zu dem Thema wieder einmal sehen werden. Ich sage jetzt noch vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Nachmittag noch hier. Übernimmt jetzt dann gleich meine Kollegin Iris Köck die Regler. Ich verabschiede mich und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Action in
walking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
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 Don't procrastinate, don't let them get it.
Fährt weiter bis Ostermontag.
Und das ist kein April-Scherz.
Live dabei in Ski Amadee.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Die Schwarzarbeit in Österreich nimmt zu. Eine Frau überlebt 90 Stunden unter Trümmern in Myanmar. Am Mikrofon Anna Schmeikal. In Österreich gibt es immer mehr Schwarzarbeit. Schon im Vorjahr gab es ein Plus von 15%. Heuer wird mit einem Anstieg von mehr als 6% gerechnet, berichtet Maria Kern.
Es gebe zwei Gründe für den Anstieg der Schwarzarbeit, sagt der Linzer Ökonom Friedrich Schneider.
Also der erste Grund ist die schlechte Konjunktur, die zu erhöhter Arbeitslosigkeit führt und einen starken Anreiz bildet, für viele zusätzlich schwarz zu arbeiten. Der zweite Grund sind die Budgetsparmaßnahmen, die dazu führen, dass viele Subventionen gestrichen werden, viele Dinge teurer werden.
Auch das sei ein Anreiz, schwarz etwas dazu zu verdienen. Am meisten gepfuscht wird laut Schneider in den Bereichen Bau und Handwerk. Aber auch bei Nachhilfe, Babysitting und bei Reinigungsarbeiten gäbe es viel Schattenwirtschaft. Dem Staat dürften dadurch heuer bis zu 3,5 Milliarden Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen entgehen. Dennoch ist der Anteil an Schwarzarbeit im EU-Vergleich nur noch in Luxemburg niedriger als in Österreich.
90 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar konnte heute eine Frau lebend aus den Trümmern gerettet werden. Die Anfang 60-Jährige wurde laut Feuerwehr nach ihrer Rettung ins Spital gebracht. Bei dem Beben vergangenen Freitag sind nach Angaben der Militärregierung in Myanmar mehr als 2700 Menschen ums Leben gekommen. Bei einem israelischen Luftangriff auf Beirut im Libanon sind libanesischen Angaben zufolge 4 Menschen getötet und 7 weitere verletzt worden. Das israelische Militär spricht von einem Schlag gegen ein hochrangiges Mitglied der radikal-islamischen Hisbollah. Es war der 2. Angriff Israels auf Beiruter Vororte innerhalb weniger Tage, trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe. 150.000 Menschen leben Schätzungen zufolge in Österreich mit einer Demenzerkrankung. Die häufigste